Herzlich willkommen im Digitalgelddickicht und bei der Staffel 3 Sicheres Geld. Wir sprechen heute über digitales Bezahlen, wenn wir offline sind. Wie sieht es in einem solchen Fall mit der Sicherheit aus? Eigentlich sind wir ja meistens online. Offline zu sein gilt inzwischen als Ausnahme und Störfall. Wenn wir offline sind, dann läuft was schief, dann ist die Netzabdeckung schlecht. Und wenn wir im Empfangsloch stecken oder das Netz ausfällt, merken wir schnell, das berührt auch unser Bezahlen. Traditionell hat in solchen Momenten das Bargeld die Nase vorn. Offline-Funktionen versprechen nun aber, da geht auch digital was. Hierzulande gab es mal eine Offline-Lösung, auch wenn sie selten als solche diskutiert wurde. Die sogenannte Geldkarte. Das blau-rote Logo findet sich immer noch hier und da, oft auf Zigarettenautomaten. Deren Smartcard speicherte anders als bloße Prepaid- oder Guthabenkarten den Geldwert wirklich direkt auf der Karte. Zahlungen waren unabhängig von Bankservern oder Netzverbindung. Aber das Projekt der deutschen Kreditwirtschaft wurde 2024 eingestellt. Privatwirtschaftlich ist die Offline-Lösung durchgefallen. Andere bargeldlose Kartenzahlungen wurden erfolgreicher. Die Geldkarte aufladen zu müssen, geriet stattdessen zum Wettbewerbsnachteil. Und wer offline und anonym zahlen wollte, blieb bei Bargeld. Nun soll allerdings der digitale Euro, wenn er denn kommt, eine Offline-Funktion anbieten. Manche würden es sogar für eines seiner Kernversprechen halten. Nutzen wir in dieser Folge die Diskussion um die Offline-Funktion des digitalen Euro, um uns überhaupt um, nennen wir es, die Sicherheit einer Offline-Lösung in Sachen digitalen Bezahlens, Gedanken zu machen. Den Verlautbarungen zufolge würde das erstens mehr Resilienz, zweitens größeren Datenschutz und drittens zumindest teilweise mehr europäische Souveränität bringen. Offline, sicher und anonym, aber ohne Bar zu zahlen. Das weckt Interesse. Aber es gibt auch reichlich Verständnisfragen, beispielsweise bei unserer Veranstaltungsreihe zu Digitalgeld mit der Evangelischen Akademie Frankfurt diesen Januar, als es um den digitalen Euro und Vero ging.
Ich habe noch eine Frage zum vorgehenden Thema Digitalwährung.
Ja, nochmal zur Offline-Funktion des digitalen Euro, ob ich das wirklich richtig verstanden habe.
Fragen dazu gab es auch in einer Online-Informationssession der EZB im Januar.
Es gibt eine ganze Reihe Fragen zu Offline. Etwa, beabsichtigen Sie die Anzahl der Transaktionen oder deren Wert zu begrenzen? Wann und wie werden die Offline-Transaktionen mit dem Hauptkonto synchronisiert? Wir nehmen mit, die Vielzahl an Fragen zum Thema Offline-Funktionalität zeigt, dass hier ein erhöhter Informationsbedarf besteht.
Auch wir sehen da Klärungsbedarf. Und damit nochmal herzlich willkommen. Normalerweise hören Sie hier Caroline Marburger, heute begleite ich Sie. Mein Name ist Konstantin Schönfelder, ich bin Mitarbeiter am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung, kurz CVDI, und das auch im Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors, kurz EFIN und Demokratie. Das Digitalgelddickicht wird von uns erschlossen, kritisch in Augenschein genommen und gespannt durchforstet. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, denn wir meinen, die Digitalisierung der Finanzwelt geht uns alle an. Um die Anforderungen an diese spezifische Offline-Funktion zu verstehen, kommen wir nicht drum rum, kurz den digitalen Euro zu skizzieren. Eine ganze Staffel des Digitalgelddickichts hat sich mit dem digitalen Euro befasst. Sie erklärt die grundlegenden Ideen, skizziert die Debatte und sie ist trotz des Fortschreitens der Diskussion nicht veraltet. Wenn Sie mehr wissen und verstehen wollen, hören Sie gerne hinein. Aber kurz zusammengefasst, was ist ein digitaler Euro und zwar gerade im Vergleich zu anderen Zahloptionen, die wir bereits kennen? Der digitale Euro wäre öffentliches Zentralbankgeld, wie Bargeld, quasi das Zentralbankgeld alter Schule, nur eben digital. Aber das, also Bargeld, ist anonym, mit ihm ist sofort endgültig bezahlt, es funktioniert vollständig, offline, ist aber eben nur physisch und nie digital nutzbar. Kartenzahlungen und Wallet-Apps, private Angebote, wie viele sie heute an der Kasse anstelle von öffentlichem Bargeld nutzen, sind digital und bequem, hinterlassen jedoch Datenspuren und funktionieren nur mit Zahlungsdienstleistern. Und im Netz, da geht Bargeld gar nicht. Da sind die Online-Bezahldienste komplett ohne öffentliche Konkurrenz. Dort sind sie alternativlos. Der digitale Euro wäre in diesem Kontext eine Art digitales Bargeld mit Internettauglichkeit, das Vorteile des Bargelds mit dem Komfort digitaler Zahlungsmittel verbindet. Eine zusätzliche Option, kein Ersatz. Auch wenn in manchen Medienbeiträgen zuweilen anderes suggeriert wird, das physische Bargeld zu erhalten und zu schützen, ist eine geradezu ungewöhnlich einhellige Position von links bis rechts. Auch im Europäischen Parlament, in der Kommission und im Rat, die über Ausgestaltung und Einführung des digitalen Euro bestimmen. Dieses Central Bank Digital Currency, kurz CBDC, spezifisch europäischer Machart, würde wie das Bargeld von EZB und nationalen Zentralbanken ausgegeben. Wir würden diesen digitalen Euro aber über unsere Geschäftsbank beziehen, so wie wir ja auch Bargeld nicht bei der Bundesbank oder EZB in Frankfurt am Main abholen, sondern am Geldautomaten. Als gesetzliches Zahlungsmittel wäre der digitale Euro zudem eine automatisch europaweit zu akzeptierende Bezahllösung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte im Januar 2026 im Europäischen Parlament bei der Vorstellung des Jahresberichts:
If we do not have the digital euro with the standards,
wenn wir den digitalen Euro mit den entsprechenden Standards nicht haben, um die Leitplanken festzulegen, auf denen sich Währung und Finanzwerte bewegen, dann werden wir weiterhin auf die Schienen angewiesen sein, die von außereuropäischen Dienstleistern bereitgestellt werden. Das ist keine Unabhängigkeit, das ist keine europäische Souveränität. Der digitale Euro wird auf einer vollständig europäischen Infrastruktur aufgebaut sein und eine übermäßige Abhängigkeit von ausländischen Anbietern bei Zahlungssystemen vermeiden, die für das Funktionieren unserer Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.
Der digitale Euro soll einen bisher national fragmentierten und außereuropäisch dominierten Zahlungsmarkt für europäische Endkunden und Anbieter integrieren. Zumindest für Europa-Befürworter ist hierbei bedenkenswert, dass 13 der 20 Eurosystemländer, anders als Deutschland, keine eigenen nationalen Kartennetze haben und somit selbst im Inland auf Mastercard und Visa angewiesen sind. Wir sind dies nur, in Anführungszeichen, bei Zahlung per Karte oder App im Ausland. Laufen also fast alle grenzüberschreitenden Zahlungen in Europa über Mastercard und Visa, sind es auch bei inländischen Zahlungen europaweit 61%. Als Gegenmittel würde der digitale Euro qua seiner Digitalität erstmals eine europaweite digitale Zahlungsinfrastruktur bereitstellen. Ein Schienennetz, das bis zum Supermarkt ums Eck reicht und auf dem der digitale Euro als öffentliches Angebot prozessiert würde. Und auf dem auch private Innovationen aufsetzen können. Es geht ganz klar, und das wird zunehmend als dringlich wahrgenommen, um digitale und europäische Souveränität im Bereich Infrastruktur und Technologie. Aber für die allein würde notfalls eine Online-Variante reichen, denn offline existiert ja das Euro-Bargeld. Die Versorgung mit Bargeld existiert als Rückfalloption und Krisenstabilisator. Offline ist Europas Bezahlen qua Bargeld souverän. Hier könnte die Offline-Option höchstens ergänzen und verstärken. Aber online ist Europas Bezahlen definitiv nicht souverän. Das heißt, Souveränitätsfragen beim digitalen Euro betrifft eher die Online-Variante. Die vornehmlichen Aufgaben der Offline-Version werden sein Resilienz und Datenschutz. Die EZB hatte bereits Anfang 2024 unter anderem einen Auftrag zur Offline-Funktion ausgeschrieben. Sie wollte sich technisch vorbereiten und Rahmenverträge mit geeigneten Anbietern aufsetzen. Die Entscheidung muss in Brüssel fallen. Dort werden im politischen Prozess die Regeln festgelegt, auf denen ein digitaler Euro gebaut werden würde. Aber die EZB bereitet sich vor, damit bei grünem Licht aus Brüssel kein völliger Kaltstart nötig ist. Mit über 200 Millionen Euro war die Offline-Lösung der größte technische Einzelauftrag der Vorbereitungsphase. Denn es wird Neuland betreten, die Aufgabe ist anspruchsvoll und komplex. Die Anforderung?
Die Möglichkeit, offline zu bezahlen, ohne dass eine dritte Partei in die Transaktion involviert ist, ist ein wesentliches Merkmal des digitalen Euro, sowohl aus Gründen der Stabilität als auch des Datenschutzes. Die Lösung muss sofortiges und finales Settlement, aufeinanderfolgende Offline-Zahlungen und die Möglichkeit umfassen, in unmittelbarer Nähe von Person zu Person oder am Point of Sale zu zahlen, sowie die Möglichkeit, die digitale Wallet online über ein Smartphone oder an einem Geldautomaten, auch mit Bargeld, aufzufüllen bzw. digitale Euro zurückzuübertragen.
Stabil oder resilient heißt, der digitale Euro funktioniert sicher, ohne Internet, Telefon oder anderweitige Verbindung. Stellen wir uns vor, Stromausfall, Kein Internet, Kartenleser tot. Sie stehen in der Supermarktkasse und können trotzdem mit einer Karte, einem Handy ohne Empfang oder einem Armband, auf dem ihr Geld sicher gespeichert ist, digital bezahlen. Nur die Batterie des Smartphones oder zumindest eines der beiden Geräte wird nicht leer sein dürfen. Offline meint also nicht ohne Energiequelle wie Batterie oder Powerbank. Im Oktober 2025 hat nun das deutsche Unternehmen Giesecke & Devrient von der EZB den Zuschlag für die Vorbereitungen zur Offline-Zahlungsfunktion für den digitalen Euro erhalten. Gemeinsam mit zwei Partnern, Nexi, einem italienischen Zahlungsdienstleister, und Capgemini, einem französischen Spezialisten für IT- bzw. Technologietransformation. Giesecke & Devrient, kurz G&D, ist schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts Experte für die Produktion fälschungssicherer Banknoten. Inzwischen ist es ein global operierender Sicherheits- und Finanztechnikkonzern. Seine Produkte sind ihnen vermutlich in Form von Euro-Geldscheinen schon untergekommen. Oder seit den 80ern auch in Form von SIM- und Chipkarten. Auch bei der Geldkarte waren sie involviert. Lars Hupel ist für den Bereich digitales Zentralbankgeld, G&D ist da weltweit in Projekte eingebunden, Hauptgesprächspartner, Erklärer und Kommunikator oder im Silicon Valley-Jargon Chief Evangelist. Er hat schon vor dem Zuschlag durch die EZB im Oktober, noch im März 2025, eine Offline-Lösung auf unserem EFIN-Blog skizziert. Und zwar eine, die sicheres, wiederholtes Offline-Zahlen ermöglicht, aber durch reguläre Online-Check-ins absichert und die Hardware und Kryptographie kombiniert. Die schauen wir uns näher an, um zumindest eine Variante zu erschließen, wie es nicht nur prinzipiell, sondern auch gemäß den Anforderungen der EU funktionieren könnte. Lars Hupel hat in seinem Blogbeitrag zunächst ein relevantes Kernproblem skizziert.
Beispielsweise könnte ein Angreifer eine Wallet mit Geld aufladen, es in einem sicheren Speicher ablegen und eine Offline-Zahlung durchführen. Nach dieser Zahlung könnte er allerdings den Speicher manipulieren und diesen auf den vorherigen Wert zurücksetzen. Nun könnte eine weitere Zahlung mit demselben Geld nochmals durchgeführt werden. Dieses Szenario, in der Fachliteratur als Double Spending Problem, also doppeltes Ausgeben, bekannt, gilt es zu verhindern, denn es käme in der analogen Welt dem Kopieren von Banknoten gleich.
Das sogenannte Double Spending Problem, ein Doppel- oder Mehrfach-Ausgabeproblem. Bargeld, es klingt banal, aber es wechselt eben physisch die Seiten, aus meinem Portemonnaie raus in die Kasse rein. Nicht so digitales Geld. Das würde man beim Senden stattdessen kopieren. So wie ein digitales Foto. Statt aus meinem Speicher zu verschwinden, bleibt das Original. Schicke ich es Freunden, werden identische Kopien des Originals versandt. Praktisch für Schnappschüsse, sehr schlecht für Geld. Deshalb braucht digitales Geld immer eine sichernde Instanz oder Technik, die überprüft, dass jede Einheit nur einmal ausgegeben wird. Dass sie hier gelöscht wird und dort in der Kasse registriert wird. Dazu muss die Bank während des Zahlvorgangs erreichbar sein. Bei Krypto geschieht das qua Blockchain, zwar dezentral, aber natürlich auch da, online. Und dieses Doppel- oder Mehrfachausgabeproblem einer Einheit im digitalen Raum ist einer der Gründe, warum sichere Offline-Zahlungen als unmöglich gelten. Kritiker sagen, dass das technisch nicht zuverlässig funktionieren kann. Ihnen zufolge kommt es offline notwendigerweise zu Inkonsistenzen, wenn es keine Rückkopplung ans Konto gibt. Ein spannendes, softwarebasiertes, besonders datenarmes Zahlungssystem ist zum Beispiel der sogenannte Taler. Das Problem der Mehrfachausgabe qua Kopie wird hier verhindert, indem jede digitale Münze mit einem einzigartigen, kryptografisch gesicherten Stempel versehen wird, einer sogenannten Blind Signature, der bei der Bank online geprüft und als ausgegeben markiert wird. Diese Art des Löschens durch die tatsächlich gezahlte Summen sicher an der einen Stelle verschwinden und an der anderen Seite verbucht werden, funktioniert aber nur online. Vollständig offline lässt sich dieser Stempelweg nicht umsetzen, so Professor Christian Grothoff, IT-Sicherheitsexperte und Taler-Mitentwickler von der Fachhochschule Bern, in einem Interview für den EFIN-Blog.
Das Erste, was ich bei Sicherheit bei einem Bezahlsystem erwarten würde, ist, dass wenn mir mein Computer sagt, du hast Geld bekommen, dann habe ich das Geld auch bekommen und nicht vielleicht.
Grothoff und andere sehen dies, man spricht vom sogenannten CAP-Theorem, als ein grundlegendes Problem digitaler Zahlungssysteme. Ohne ständige Verbindung zu einer zentralen Infrastruktur kann man nicht garantieren, dass niemand dasselbe Geld zweimal ausgibt. Grothoff sagt, Das Offline-Bezahlen mit digitalem Cash ist möglich, aber nicht sicher und anonym. Das Dilemma stellt sich in etwa so dar. Stellen Sie sich zwei Filialen eines Möbelhauses vor, die dasselbe Lager teilen. Wenn das Netzwerk ausfällt, das den Lagerbestand zugänglich macht, können beide Möbelhäuser entweder weiterverkaufen, sie wissen aber nicht genau, wie viel noch da ist. Ein unsicheres Vorgehen. Andere Option, sie sperren die Kasse, schließen das Geschäft bis auf Weiteres. Was tun? Was G&D vorschlägt, ist eine Art Kompromiss bzw. Kombilösung aus erstens sicherer Hardware, zweitens Kryptographie und drittens nachträglicher Online-Kontrolle, aber eins nach dem anderen. Erstens die Hardware, wären sogenannte Secure Elements. Das sind im Grunde kleine, abgeschlossene Computer mit Prozessor, RAM und Schnittstellen. Diese Chips stecken in Zahlungskarten, SIM-Karten und Smartphones mit der Aufgabe, Daten abzusichern. Lars Hupel schreibt über sie:
Sie verfügen über technische Abwehrmaßnahmen. Sie garantieren, dass gespeicherte Daten nicht unbedingt geändert und Algorithmen korrekt ausgeführt werden.
Die Funktechnik NFC erlaubt es nun, zwei Geräten kontaktlos auf sehr kurze Distanz Daten auszutauschen. Sie kennen es vielleicht aus der Funktionspalette Ihres Smartphones, vielleicht vom Auslesen Ihres Personalausweises. Technisch gesehen gibt es da auf beiden Seiten Secure Elements. Auch eine digitale Euro-Wallet würde nur auf Geräten implementiert werden, die ein Secure Element enthalten. Die Wallets würden sich gegenseitig authentifizieren. Händler müssten auf diese Weise Zahlungen von manipulierten Wallets erkennen und daraufhin ablehnen können. Ganz praktisch wäre die Form der Wallet eine Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer. Ob Smartphone, Karte, Smartwatch oder andere Wearables wie smarte Ringe, Armbänder oder Schlüsselanhänger. All diese Träger, sofern sie eben ein Secure Element enthalten und zudem NFC-fähig sind, könnten einen digitalen Euro bewegen und sind sicher. Die Nutzung eines Secure Elements auf zum Beispiel einem Smartphone ist natürlich an die Kooperation der Gerätehersteller gebunden, der seine Geräte entsprechend öffnen müsste. Das kann das europäische Recht aber erzwingen. Angeboten werden könnten sie aber auch auf klassischen Zahlungskarten europäischer Banken. Ein Secure Element, ein sicheres Element, ist natürlich zunächst eine Behauptung und kein absoluter und dauerhafter Zustand von Hardware. Sicherheit ist ein bewegliches Ziel, beeinflusst von der Entwicklung neuer Techniken und neuer Bedrohungsszenarien. Ob das Element die geforderten Sicherheitseigenschaften liefert, kann sich im Laufe der Zeit ändern. Genau deswegen bedarf es der Kombination mit zweitens der Kryptographie, und zwar deren steter Weiterentwicklung. Authentifizierung, Ablehnung oder Durchführung einer Transaktion würde über elektronische Zertifikate abgewickelt und lokal funktionieren, ohne dass Identitäten mit Zentral- oder Geschäftsbank ausgetauscht werden müssen. Kryptoalgorithmen, also Signatur- und Verschlüsselungsverfahren, halten die Sicherheit aufrecht. Diese Algorithmen sind international standardisiert und werden kontinuierlich weiterentwickelt, damit sie mit der steigenden Rechenleistung Schritt halten. Während ältere Verfahren zunehmend angreifbar werden, sollen neue Standards kontinuierlich Sicherheit, auch angesichts neuer Technologien und Angriffsmethoden, bieten. Drittens, Online-Check-ins. Die Sicherheit bleibt neben den Authentifizierungsprotokollen und den Secure Elements, die offline in Aktion treten, zusätzlich durch nachträgliche Online-Kontrolle gewährleistet. Die Wallets bleiben also nicht dauerhaft offline. Man lädt sich also zum Beispiel mit einer Smartphone-Wallet oder einer Karte bei der Bank digitale Euro herunter, am Automaten oder via App. Dafür braucht es eine Online-Verbindung. Ab diesem Moment ist der digitale Euro aber offline einsetzbar. Und erst nach diversen Zahlungen an dieser oder jenen Stelle gehen wir wieder online. Weder Bank noch Zentralbank sehen die Transaktion. Sobald die Wallet später wieder online ist, erfolgt jedoch eine technische Synchronisierung. Und diese regelmäßig wiederkehrenden Integritätschecks Ihrer Bank sichern die Echtheit des Geldes. Lars Hupel schreibt dazu:
Im Regelfall geschieht dies nahtlos, beispielsweise wenn ich, nachdem das Geld ausgegeben ist, neues Geld herunterlade. Manipulationen würden spätestens hier auffallen, wodurch der Wirkradius von potenziellen Angriffen drastisch eingeschränkt wird.
Denn, ja klar, die Risiken und Gefahren sind auch nicht zu unterschätzen. Ist Falschgeld zumindest irgendwann limitiert? Kein Transportmittel unendlich groß? Ließe sich die digitale Menge von Digitalgeld mit wenigen Anschlägen auf dem Keyboard in Sekunden milliardenfach aufblähen? Gleichzeitig gilt auch, Manipulation ist technisch nie 100%ig zu verhindern. Die Secure Elements und digitale Zertifikate verhindern solche Manipulation recht erfolgreich. Das System setzt auf begrenzte Beträge und Hardware-Sicherheit, um das Restrisiko, das immer bleibt, akzeptabel zu machen. Wie beim Bargeld gilt, sind digitale Offline-Euro einmal weg, verloren oder gestohlen, sind sie wirklich weg und eben nicht digital wiederherstellbar. Daher wird es neben den Haltelimits für den Online-Euro auch noch niedrigere Limits für Offline-Zahlungen geben. Im Bereich von ein paar hundert Euro hört man derzeit öfter. Das alles ist noch nicht final bestimmt. Dazu Heike Winter, Leiterin des Bereichs Analyse, Policy, Ökosystem digitaler Euro bei der Deutschen Bundesbank in unserer Veranstaltung in der Evangelischen Akademie.
Die genauen Regeln, wie viel, ist noch nicht ganz klar. Also es wird dann auch Transaktionsgrenzen geben. Also es wird sich in einem Bereich abspielen, der sozusagen aus staatlicher Sicht sowas wie Geldwäsche letztlich nicht zulassen wird.
Wir würden also nicht massenhaft digitale Euro offline und das virtuelle Kopfkissen legen können oder Großanschaffungen mit digitalem Bargeld tätigen. Es ist kein unbegrenztes digitales Portemonnaie und erlaubt keinen Dauerbetrieb im Blackout. Aber alltägliche Zahlungen fürs Essen im Gasthof ohne Empfang, die Zigaretten am Kiosk oder die Medizin in der Apotheke, das schon. Und damit abschließend zum Datenschutz. Denn der ist eigentlich das Besondere dieser Offline-Funktion. Denn eine Offline-Lösung oder auch eine CBDC generell muss nicht hohen Datenschutz gewährleisten. Das ist eine Frage des Entwurfs, der Gesetzgebung und des technischen Designs. CBDCs anderer Weltgegenden sind in puncto Sicherheit anders designt. Auf den von Naturkatastrophen gebeutelten Bahamas ist eine Offline-Funktion essentiell. Hingegen hat Datenschutz dort für die Offline-Zahlung nicht denselben Stellenwert. Die Offline-Funktion muss nicht entsprechend designt werden. In der EU aber ist die Vorgabe eindeutig. Höchstmögliche Privatsphäre.
Der digitale Euro wird ein Höchstmaß an Privatsphäre gewährleisten. Die Europäische Zentralbank wird keinen Zugriff auf personenbezogene Daten haben.
Bei Zahlungen mit digitalem Euro im Onlinehandel wären Ihre Daten also mindestens ähnlich gut geschützt wie bei kontonahen Zahlungen. Der Datenschutz wäre hier also näher an der Girocard als an den schlechter gesicherten Verfahren von Google Pay, Klarna oder PayPal. Mehr zu deren Geschäftsmodellen übrigens in Folge 1 dieser Staffel. Die EZB selbst sehe keine entsprechenden Daten. Tobias Berg, Professor für Banking an der Goethe-Universität Frankfurt, unser Gast bei einer anderen Veranstaltung unserer Digitalgeldreihe in Frankfurt, schildert es ähnlich.
Sie werden technisch keine 100% Anonymität hinbekommen, wie Sie das auch beim Bargeld hinbekommen. Ja, da gibt es technische Möglichkeiten und vor allem auch natürlich juristische Möglichkeiten, um das entweder zu verbieten oder technisch schwieriger zu machen, aber es ist nie komplett ausschließbar. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass es auch bei aktuellen Bezahlvorgängen nicht der Fall ist. Wenn der Regulator möchte, dann kann er natürlich auch in eine Sparkasse oder eine andere Bank mit entsprechenden Begründungen und ähnlichen Dingen natürlich im Rahmen der Gesetze reingehen und sagen, bitte legt mir mal diesen Zahlungsverkehr offen. Ich glaube, hier war Schwarzgeld oder betrügerische Aktivität im Spiel. Oder vielleicht nicht die EZB, sondern die Staatsanwalt oder ähnliches. Also da muss man sich sicherlich davon verabschieden, allgemein im digitalen Rahmen, egal ob das über Visa geht, ob das eine einfache Lastschrift ist oder ob das der digitale Euro ist, wenn am Ende Gerichte beschließen und Gesetze das besagen, dass man sich diese Zahlungsströme angucken kann, dann wird man sie sich auch angucken können. Ja, mit wenigen, wenigen Ausnahmen.
Eine dieser Ausnahmen sollten aber eben sein, die Offline-Zahlungen. Hier gelte dann nun wirklich, niemand, auch nicht Ihre Bank oder ein Zahlungsdienstleister, soll erfahren, wofür Sie zahlen. Heike Winter erläuterte dazu,
wenn Sie das der Bank nicht zeigen wollen, nehmen Sie Bargeld heutzutage. Und dann können Sie eben auch den offline-digitalen Euro nehmen. Da sieht die Bank eben auch nur, was Sie heruntergezogen haben an offline-digitalem Euro. Und was Sie damit machen, das ist dann praktisch immer nur demjenigen bekannt, der ihr Geschäftspartner in dem Moment ist. Und das ist eine Idee, die eben die Sorge der Leute vor der Durchleuchtung und dem gläsernen Bürger, dass man hier was schafft, was eben mit höchst, also Anonymität, das Wort vermeiden wir jetzt zu sagen, weil es kann, wenn sie was elektronisch, man kann es nicht hundertprozentig anonym sein, aber es ist mit allerhöchster Privatsphäre ausgestattet.
Während beim Online-Euro nur die Bank Zugriff auf die Daten bekommen soll, wäre beim Offline-Euro selbst das zu verhindern. Das verlangt von Beginn an ein entsprechendes, privacy-orientiertes Design. Das Guthaben zu synchronisieren und Echtheit zu prüfen, das wäre notwendig und möglich. Aber nachträglicher Zugriff auf Zahlungsdetails, das kann nicht gehen. Das würde den hehren Datenschutzanspruch ad absurdum führen. So wie die Bank auch nicht weiß, wofür sie einen Geldschein ausgegeben haben, sondern nur prüft, ob der Schein echt ist, wenn er wieder im Bankensystem auftaucht. Technisch muss man sich da allerdings wirklich etwas einfallen lassen. Während physisches Bargeld die schöne Eigenschaft hat, anonym und spurlos weitergegeben werden zu können, ist es beim digitalen Bezahlen technisch schwierig bis unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen oder Daten komplett zu löschen. Dass beim Aufladen oder Prüfen Datenpunkte entstehen, das ist unumgehbar. Und natürlich lassen sich aus solchen Daten indirekte Schlüsse ziehen. Machbar aber ist hingegen, die fraglichen Transaktionsdaten unzugänglich zu machen. Das geht. Die Bank erhält die Befugnis zur Entschlüsselung der Daten bezüglich Gesamtguthaben und Echtheit, aber nicht zu den anderen. Das müsste entsprechend designt werden. Man könnte gegebenenfalls mit Zero-Knowledge-Proofs arbeiten, mit denen auch sogenannte Privacy-Coins im Kryptobereich operieren. Mehr dazu kann man in der zweiten Folge dieser Staffel hören. Dieses kryptografische Verfahren, übersetzt Null-Wissen-Beweis, ist ein Beweis, der etwas zweifelsfrei als korrekt verifiziert, der dabei aber keine Daten offenlegt. Die Daten sind physisch lokal vorhanden, auf Ihrem Speichergerät, werden in dem Sinne nicht gelöscht. Es bekommt aber niemand Zugang dazu. Möglich wäre es so. Immer verbunden mit gewissen Problemen, die man sich einhandelt, etwa beim Komfort. Demnächst starten erste Pilotversuche. Welches Design und welche Technologie aber genau die Anforderungen am besten erfüllt, ist letztlich eine Entscheidung, die sich an den politischen Vorgaben aus Brüssel ausrichten müssen wird. Schließlich gibt es auch in Europa noch andere Anbieter sicherer Offline-Bezahllösungen. Diese Vorgaben werden dieses Jahr erwartet. Man hat jedenfalls schon den Eindruck, Interesse an Digital-Offline gibt es, und zwar eben, weil es erstens die Ausfallsicherheit erhöht und zweitens möglicherweise auch technisch sicherer und diskreter ist als Online-Digitalgeld. Eine gute Offline-Lösung würde den digitalen Euro schon besonders machen. Rein privatwirtschaftlich würde sich der Aufwand allerdings wohl nicht lohnen. Nutzen zu klein, Kosten zu groß. Vielleicht braucht die Offline-Lösung mit hohem Datenschutz kaum jemand akut genug. Strom- und Netzversorgung sind in Deutschland gut. Es wirbeln nicht ständig Tornados durchs Land. Und im Alltag hat man sich an komfortable, andere Lösungen gewöhnt, auch wenn der Datenschutz nicht ideal ist oder die Bargeldoption im Onlinehandel fehlt. Also kein Must-Have, so ein Offline-digitaler Euro. Sagen wir, ein digitaler Euro auf Karte. Auch europäische Souveränität klingt ziemlich abstrakt, wenn man an der Supermarktkasse steht. Das heißt, oft besteht kein akuter Bedarf. Das klassische Gegenargument wäre, wird es sicher, privat und alltagstauglich? Oder bekommt man am Ende nur ein stark begrenztes Notfallsystem mit hohen Kosten? Man könnte auch sagen, ja, und wenn? Was ist im Notfall, wenn Dinge schiefgehen? Oder man gewisse Zahlungen eben nirgendwo dokumentiert sehen will. Hätten dann doch nicht alle gern oder gar zwingend eine Rückfall- oder Ausweichoption? Wen das Thema weiter umtreibt, dem kann ich herzlich empfehlen, sich die Aufzeichnung des Gesprächs zur europäischen Zahlungssouveränität anzuschauen, das Professor Tobias Berg und der Volt-Politiker Damian Böselager, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament, Ende Februar geführt haben. Es war die dritte Veranstaltung einer von uns mitverantworteten Reihe zu Digitalgeld und monetärer Souveränität. Das war meines Erachtens für Kenner und Neulinge gleichermaßen lehrreich und angenehm klar. Sie finden es auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie Frankfurt oder schauen Sie sich unter www.efin-und-demokratie.de um. Auch da werden Sie fündig. Ich verlinke Ihnen das Video wie alles andere in den Shownotes. Für den Moment meinen herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.